Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Ebert. Lauter glückliche Paare an den schönsten Stränden der Welt. Lauter schöne Frauen ohne Zellulite an den Oberschenkeln und Männer mit Sixpacks. Und dazwischen ein paar Fake News. Lügen im Netz und auf den Social Media Plattformen, wo das Auge hinblickt. Lügen, das Thema bei Ab 21. Bei Lügen im Netz kennt sich Ingrid Brot nicht super gut aus. Mit ihr habe ich gesprochen. Außerdem haben wir einen Wissenschaftler gesprochen, der eine Studie erstellt hat, die die ganzen 100 Studien zum Lügen, die in den letzten Jahren entstanden sind, auswertet. Später im Podcast hört ihr das. Jetzt aber erstmal Ingrid Brot nicht, Publizistin aus Österreich. Ich habe mit ihr gesprochen und sie gefragt, welche Rolle spielt Fake News und Lügen im Netz denn heute?
Wir merken gerade in politisch erhitzten Zeiten, also zum Beispiel vor Wahlkämpfen, dass solche üblen Lügengeschichten, dass ziemlich krasse Gerüchte zunehmen. Und da geht es oft auch darum, die Bevölkerung wütend zu machen. Also ich würde sagen, politische Lügen gab es schon immer, Falschmeldungen gab es schon immer. Aber was wir beobachten können, ist, dass gerade vor Wahlen Menschen auf die Palme gebracht werden sollen und dass ein Teil der Wähler womöglich auch aus Wut heraus dann vielleicht eine Partei wählt. Die Gefahr an Falschmeldungen, an Lügen ist, dass sie so ein bisschen die Gesellschaft auseinandertreiben.
Habe ich das richtig verstanden? Leben wir quasi im Zeitalter der Lüge, in der die Lüge dazu benutzt wird, also bewusst dazu benutzt wird, bestimmte Bevölkerungsschichten zu ärgern?
Genau, beziehungsweise wir wissen aus Beobachtungen, dass es zwei Gründe gibt, warum Menschen Falschmeldungen in die Welt setzen. Gerade bei der US-Wahl 2016 ist das gut beobachtet worden. Der erste Grund ist, um Ideologie zu verbreiten, um zum Beispiel den politischen Gegner niederzumachen. Es gab extrem viele Falschmeldungen über Hillary Clinton zum Beispiel. Der zweite Grund ist aber auch das Geld. Das kann schon auch ein Faktor sein. Solche Webseiten, die reißerische, erfundene Geschichten verbreiten, die ernten manchmal viele Aufrufe, viele Klicks und dort sehen die User dann Werbung. Das heißt, manche dieser Fake-Seiten, dieser Seiten voller Fälschungen, die wollen eigentlich nur Leute auf die eigene Seite treiben, um ihnen Werbung zu verkaufen.
Gibt es Themen, wo du feststellst, dass im Netz ganz besonders viel gelogen wird?
Es sind natürlich die politischen Themen, die Streitthemen sind, wo tatsächlich die Bevölkerung nicht immer einer Meinung ist. Thema Migration, Thema Flüchtlinge, ganz klar. Aber es sind auch manchmal unpolitische Themen. Zum Beispiel das Thema Impfen, ob man die Kinder impfen lassen soll, ist immens umkämpft und es gibt auch sehr viele falsche Behauptungen hier. Es gibt Blogs, die sagen, beim Impfen, da werden geheime Mikrochips eingepflanzt, um die Bevölkerung zu überwachen. Also es gibt auch Falschmeldungen, die zum Beispiel versuchen, das Misstrauen in Wissenschaft zu fördern. Und dann gibt es natürlich auch Falschmeldungen, da geht es auch wieder ums generell Aufmerksamkeit erheischen. Es ist nicht alles politisch, wahrscheinlich kennen das manche. Es gibt zum Beispiel solche Fakes, dass Celebrities gestorben seien, dass Schauspieler gestorben wären. Da geht es eher darum einfach, dass sich Leute ganz schockiert sind, dass sie draufklicken, zum Beispiel, um ihnen dann eben wieder Werbung einzublenden.
Warum fallen Menschen zum Beispiel auf diese Nummer mit der Impfung und dem Mikrochip, ja? Warum fallen Menschen auf solche Falschmeldungen rein? Das ist doch offensichtlich, dass es Quatsch ist.
Ja, das stimmt. Auf den ersten Blick ist es total seltsam, aber oft ist das ja nicht die erste Falschmeldung, die ich gesehen habe. Ein ganz wichtiger Faktor ist, dass der Schluss naheliegt, dass man Falschmeldungen eher glaubt, wenn man schon öfters ähnliche Behauptungen gehört hat. Und wenn ich eine besorgte Mutter, ein besorgter Vater bin und ich höre immer wieder, Achtung, Impfen ist eine Gefahr, dann werden selbst groteske Behauptungen vielleicht irgendwann nicht mehr so seltsam klingen. Das heißt, die Wiederholung ist ein Faktor. Und dann muss man sagen, mein Eindruck ist, dass Emotion eine wichtige Rolle spielt. Menschen teilen Falschmeldungen über Impfen, weil sie Angst haben, dass ihr Kind zum Beispiel krank wird. Das heißt, da treibt sie eigentlich die Liebe an. Oder im politischen Bereich ist es oft auch die Wut. Wir wissen zum Beispiel, Falschmeldungen über Flüchtlinge funktionieren sehr gut, die reisen weit. Da sind Menschen wütend, weil sie das Gefühl haben, die Flüchtlinge kriegen mehr Geld als Deutsche oder weil sie das Gefühl haben, die Flüchtlinge bekämen dauernd etwas geschenkt. Das heißt, viele Falschmeldungen funktionieren, auch weil sie Emotionen ausnutzen. Wir wissen zum Beispiel, wenn Menschen wütend sind, dann klicken sie eher auf Beiträge. Das kann man auch in Untersuchungen messen. Wut aktiviert und Wut ist auch ein Trick, um Falschmeldungen zu verbreiten.
Verbreiten sich eigentlich Lügen im Netz schneller als die Wahrheit?
Ja, Immer wieder deuten auch Untersuchungen darauf hin, dass zum Beispiel Faktenchecks weniger schnell und weniger breit um die Erde reisen. Da ist es häufig so, dass die Falschmeldung auf sozialen Medien bei Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausendste Interaktion, das heißt Likes, erhält. Und der Faktencheck, also die Aufklärung, ist im Schnitt meistens weniger erfolgreich. Es ist auch logisch, das Falsche, die Lüge, ist emotionalisierend, die ist brisant. Und wenn man es mit der Aufklärung vergleicht, die ist langweilig. Es ist oft viel langweiliger zu sagen, etwas ist nicht passiert. Tatsächlich haben es Fälscher eine Spur leichter, weil sie eben emotionalisieren können. Aber der Faktencheck, der ist oft ein bisschen komplexer und weniger brisant.
Ingrid Brodnich, Publizistin aus Österreich. Gleich reden wir darüber, wie wir Lügen im Netz erkennen und wenn wir sie erkannt haben, was wir dagegen machen können.
Deutschlandfunk Nova.
Wie war das noch gleich?
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten,
sagte Walter Ulbricht, der Eins, und dann wurde sie auch schon hochgezogen, die Mauer. Und
I did not have sexual relations with that woman.
Hat auch Bill Clinton, als er noch Präsident der USA war, gesagt zu seiner Affäre mit der damaligen Praktikantin Monica Lewinsky. Kommt halt drauf an, wie man Sex definiert. Am Ende hat der Nicht-Sex ihn sein Amt gekostet. Und Donald Trump, der twittert ja jeden Tag Lügen. Ja, in der Politik wird schon länger offensiv gelogen. Und wie ist es im Netz? Auf all den digitalen Kanälen, die meisten von uns nutzen, sind eine Menge Lügen und Falschmeldungen unterwegs. Wie uns das betrifft und wie wir diese Lügen erkennen bzw. am besten mit ihnen umgehen, darüber habe ich geredet mit Ingrid Brodnich, Publizistin aus Österreich. Ich habe sie gefragt, wie kann ich Lügen am besten entlarven? Hast du da konkrete Tipps?
Es gibt eindeutig ein paar Tricks, die jeder anwenden kann. Das erste ist, viele Falschmeldungen werden über Fotos verbreitet. Das können manipulierte Bilder sein. Häufig sind es aber auch Bilder, die einfach uralt sind und dann werden sie wiederholt und das heißt, man würde jetzt das oder das sehen. Das heißt, der erste Trick ist, Fotos nicht automatisch vertrauen. Fotos sollte man eher nicht für bare Münze nehmen, sondern schauen, ist das wirklich das, was ich da sehe? Ich kann zum Beispiel auf der Google-Bildersuche schauen, ist das Foto schon vor Jahren aufgetaucht? Na, dann kann es nicht den Vorfall von gestern zeigen. Und der zweite Trick ist, generell der eigenen Emotion misstrauen. Ich habe ja schon gesagt, Falschmeldungen, Lügengeschichten nutzen die eigene Emotion aus. Man ist dann so wütend, dass man sofort teilt und sagt, das ist ja ein Wahnsinn. Wenn ich etwas auf sozialen Medien lese, was mich total in Rage versetzt oder ich mir denke, das muss ich jetzt allen erzählen, dann sollte man eher vorsichtig werden und sich überlegen, Moment, was ist da eigentlich dran? Zum Beispiel kann man die Quelle überprüfen. Man kann die Webseite, die das veröffentlicht hat, zum Beispiel einfach mal in Google danach suchen. Und bei sehr unseriösen Seiten wird man häufig schon Warnungen im Netz lesen, dass diese Seite oft Unsinn verbreitet. Also das Wichtigste, was man lernen kann, ist nicht blind seinen Emotionen zu folgen, sondern lieber einmal eine Minute genauer hinzuschauen.
Jetzt hast du es ja gerade schon gesagt, dann ist man total wütend und teilt eine Meldung gerne mit anderen Menschen. WhatsApp zum Beispiel hat jetzt beschlossen, dass das bei denen nicht mehr geht, dass man nicht mehr eine Weiterleitung an 50.000 Leute ganz ratzifatzi machen kann und somit dann wäre es eine Lüge, die sich ganz schnell im Netz verbreitet. Hältst du das für eine gute Maßnahme, um Lügen im Netz zu verhindern? Und wenn ja, was gäbe es noch für Maßnahmen von Seiten der Politik zum Beispiel?
Ich finde das tatsächlich eine sehr gute Maßnahme, gerade weil WhatsApp ein unbehaglicher Faktor geworden ist. Wir wissen zum Beispiel, dass auch in der brasilianischen Wahl über WhatsApp einige Falschmeldungen über die politischen Kandidaten verbreitet worden sind. Und das Problem bei WhatsApp ist, das sind ja private Chats. Das heißt, ich als Journalistin, ich kann da nicht reinsehen. Auch Wissenschaftler können das schwer untersuchen. Und dass man da so ein bisschen einen Riegel vorschiebt, finde ich sehr gut. Und das Zweite, was, glaube ich, die Politik machen könnte, ist, wir sollten mehr Transparenz von den großen Plattformen einfordern. Die große Frage ist nämlich, so wie Facebook oder auch YouTube aufgebaut sind, helfen die Falschmeldungen, helfen die Verschwörungstheorien? Ich habe ja schon gesagt, Wut aktiviert Menschen, Wut treibt Menschen an, auf etwas zu klicken. Die Gefahr ist, dass du erst eine Geschichte Leute in Wut versetzt, dann klicken sie es an, liken es. Die Software wertet das im schlimmsten Fall als Signal, viele Likes, dass etwas wichtig ist und blendet es noch mehr Menschen ein. Das heißt, es kann sein, dass Algorithmen, die Likes belohnen, die Kommentare belohnen, genau emotionalisierende Inhalte stärker einblenden. Was können wir da tun? Ich glaube, die Politik sollte von den großen Plattformen verlangen, dass sie ihre Algorithmen besser erklären, dass unabhängige Forscher das untersuchen können. Facebook, YouTube, die sind mächtig, die entscheiden, was Millionen von Menschen sehen. Und es wäre besser, wenn wir wüssten, wie die für uns entscheiden, welche Inhalte uns eingeblendet werden. Ich glaube, die großen Plattformen haben ein größeres Erklärungsbedürfnis und wir sollten darauf pochen, dass sie uns genau erklären, warum wir manchmal das und etwas anderes nicht sehen.
Ingrid Brodnich, Publizistin aus Österreich, hat sich das Netz und vor allen Dingen die Lügen und Fake News im Netz ganz genau angeschaut und hatte Tipps für euch, wie ihr sie erkennt und was ihr machen könnt.
Deutschlandfunk Nova.
Heute Abend rede ich über Lügen. Und ich denke, ich lehne mich da nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, wir hier in Deutschland nehmen es mit der Wahrheit schon sehr genau. Wir bemühen uns jedenfalls redlich. Der eine oder andere ein bisschen mehr oder weniger. In China scheint das generell anders zu sein. Da darf die Wahrheit ruhig mal gebeugt werden, wenn dadurch das eigene Gesicht gewahrt bleibt. Das berichtet unser Korrespondent Axel Dorloff aus Peking.
Manche behaupten, in China heiße Ja nicht Ja und Nein gibt es nicht. Das kann die zwischenmenschliche Kommunikation kompliziert machen. Viele Chinesen zieren sich, etwas direkt zu verneinen. Lieber finden sie höfliche Umschreibungen oder einen indirekten Weg, Dinge abzulehnen. Höflichkeits- oder auch Notlügen sind daher im chinesischen Alltag durchaus verbreitet. Sie würden aber in China gar nicht unbedingt so benannt werden. Forschungen zeigen, dass Chinesen ausweichende oder auslassende Antworten eher nicht als Lüge klassifizieren, während Menschen aus westlich geprägten Gesellschaften das schon tun. Lüge und Ehrlichkeit werden in China durchaus anders definiert. In Chinas konfuzianischer Kultur hat das auch etwas mit gelernter Hierarchie zu tun. Schon im alten chinesischen Beamtenwesen haben die Leute zu den Offiziellen immer Ja gesagt. Kaum einer traute sich, Nein zu sagen, wenn der Vorgesetzte etwas zu sagen hatte. Die traditionelle Bedeutung der Hierarchie begünstigt bis heute den Einsatz der Not- oder auch Höflichkeitslüge. Und nicht nur im Beamtenwesen, auch in den hierarchischen Strukturen der Familie. Dabei geht es auch immer um Gesichtswahrung für alle Seiten. In der eher kollektivistischen Kultur Chinas gilt es in vielen Fällen als wichtiger, das soziale Miteinander im Gespräch nicht zu belasten, als Dinge direkt anzusprechen. Höflichkeit und Hilfsbereitschaft gelten im Zweifel mehr als unbedingte Ehrlichkeit.
Unser Korrespondent Axel Dorloff aus China, dem Reich der Notlügen. Chinesen versuchen immer an erster Stelle ihr Gesicht zu wahren. Da darf eine kleine Notlüge schon mal sein.
Deutschlandfunk Nova.
Wer von sich behauptet, ich lüge nie, lügt vermutlich schon in dem Moment, wo er das sagt. Also da verwette ich wirklich meinen Hintern drauf. Niemand lügt nie. Kommt natürlich drauf an, wie ihr Lüge definiert. Gehören kleine Lügen aus dem Alltag mit dazu oder fluppen die so durch? Aber warum lügen wir und wer lügt eigentlich am meisten? Besonders seit wir Journalisten ja gerne mal der Fake News bezichtigt werden, ist das ein Riesenthema und seitdem beschäftigen sich auch immer mehr Forschende mit Lügen. Auch Philipp Gerlach, er ist Sozialpsychologe und hat sich für das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung zusammen mit Kollegen über 500 Experimente angeguckt, die das Lügen untersuchen. Ich habe mit ihm geredet, ihn gefragt, was sagen denn die Studien insgesamt? Wer lügt mehr, Männer oder Frauen?
Genau, es gibt einen kleinen statistischen Unterschied. Im Schnitt über diese 565 Experimente hinweg war es tatsächlich so, dass Männer ein bisschen eher gelogen haben als Frauen. Nicht so ein großer Unterschied, aber es war ziemlich robust.
Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, wir Frauen flunkern ein bisschen mehr. Aber da muss man vielleicht vorab fragen, wie habt ihr Lügen definiert? Gehören diese kleinen Notlügen auch mit dazu oder nicht?
Genau, super Frage. Also wir haben uns nicht dieses Flunkern angeschaut. Das wäre so eine Lüge, von der beide Seiten profitieren. Zum Beispiel, wenn man gefragt wird,
wie geht's dir gut?
Wie geht's dir gut?
Und eigentlich genau. Geht's einem beschissen.
Oder meine Frau fragt mich, ob ihr die Klamotten stehen und dann sage ich ja. Genau. Also wir haben uns nicht dieses Flunkern angeschaut, sondern wir haben uns wirklich die böse Form der Lüge angeschaut, wo die Person, die gelogen hat oder die die Möglichkeit hatte zu lügen, selber davon profitiert hat auf Kosten einer anderen Person.
Gibt es auch kulturelle Unterschiede beim Lügen?
Es gibt Studien, die haben sich angeschaut, ob die generelle Korruption in einer Gesellschaft sich auf das individuelle Lügenverhalten abfärbt. Und da zeigt sich tatsächlich, dass das generelle Korruptionsverhalten von der Gesellschaft sich eben in diesem individuellen Lügenverhalten widerspiegelt. Das ist quasi eine soziale Norm, ne? Also wenn ich erwarte, okay, alle anderen, die sind auch nicht ganz so ehrlich, dann ist die Hemmschwelle selber zu lügen viel geringer.
Mhm.
Und das macht tatsächlich eine Menge aus, was wir erwarten, was so die Leute um uns herum tun, ob die Leute um uns herum ehrlich sind. Und wenn wir das glauben, dann sind wir auch eher bereit, ehrlich zu sein.
Finde ich aber krass. Das ist ja dann im Grunde fast schon antrainiertes Verhalten, was ich mir als Kind schon angucke und abgucke, oder?
Es ist sicher eine Komponente. Also wir bringen unseren Kindern im besten Falle bei, dass eben Lügen nicht okay ist. Und insofern sind derzeitige gesellschaftliche Trends vielleicht ziemlich beunruhigend.
Ja, allerdings.
Wir sehen zum Beispiel, dass großflächig Medien als Fake News bezeichnet werden. Wir sehen, dass Politiker, die Lügen am laufenden Band produzieren, nicht dafür abgestraft werden. Und das, glaube ich, ist schon neu, weil es früher schon viel eher der Fall war, dass wenn man einmal gelogen hat, dass man dafür wirklich massive Sanktionen bekommt.
Mhm. Warum lügen wir denn generell? Was motiviert uns zu lügen?
Also generell ist es so, bei der Art der Lüge, die wir uns angeschaut haben, eben diese dunkle Seite der Lüge, es gibt eine Entscheidung zwischen zwei Optionen. Quasi entweder wir sagen die Wahrheit und haben dadurch weniger Profit, verdienen zum Beispiel weniger Geld oder unsere Partei wird weniger gewählt oder ich weiß es nicht. Und andererseits der aber ehrlichen Variante. Und diese ehrliche Variante, die führt quasi dazu, dass wir langfristig eine Reputation als ehrlicher Mensch haben. Und normalerweise ist diese Reputation extrem wichtig. Wenn die eben fällt, ne, dann müssen wir zum Beispiel unseren Posten als US-Präsident aufgeben.
Hm.
Und wenn jetzt dieser Sanktionsmechanismus wegfällt, dass wir quasi keine Strafe mehr kriegen, wenn wir eben beim Lügen erwischt werden, die Hemmschwelle zum Lügen wird damit sinken.
Und was gibt's für Situationen? Was habt ihr für Situationen bemerkt, in denen am meisten gelogen wird?
Insbesondere dann wird gelogen, wenn wir eben glauben, dass andere Leute auch unehrlich waren. Geht aber natürlich auch ins Gegenteil, ne? Wenn wir glauben, dass andere Leute ehrlich sind, dann verhalten wir uns tendenziell auch ehrlicher.
Wie enttarnt man denn eigentlich jemanden, der einen anlügt? Gibt es da bestimmte Anzeichen im Ausdruck im Gesicht oder so, wo man sehen kann, ah, das war gelogen?
Die gibt's, die haben wir uns in unserer Studie gar nicht so sehr angeschaut. Aber es gibt tatsächlich bestimmte Sachen, zum Beispiel ein künstliches Lächeln, das durchaus als solches zu erkennen ist.
Mhm.
Das erkennt man daran, dass ein bestimmter Muskel, der liegt so seitlich an den Augen, nicht mitaktiviert wird beim künstlichen Lächeln. Ganz generell gilt, wir sind eher dazu geneigt zu lügen, wenn die Situation anonymer ist.
Gibt es eigentlich auch positive Effekte vom Lügen?
Es gibt tatsächlich so Überlegungen, dass das Lügen dazu geführt hat, dass wir Menschen so intelligent sind, wie wir sind. Also die Überlegung ist, dass wir diese wunderbare Erfindung der Sprache haben.
Ja.
Aber das Problem ist, wenn wir was wie die Sprache entwickelt haben, in Anführungszeichen, dann besteht immer die Gefahr, dass wir eben auch angelogen werden. Sprich, ne, jemand sagt uns, ja, geh da mal 50 Kilometer in die Richtung, da ist eine Futterquelle und den sieht man dann nicht wieder. Andererseits muss also irgendwie ein Mechanismus entwickelt werden, wie wir solches Lügen enttarnen können.
Mhm.
Und die Überlegung ist, die soziale Intelligenz ist quasi so ein Wettlauf aus der Fähigkeit, gut zu lügen einerseits und andererseits aus der Fähigkeit, die Lüge zu enttarnen.
Das ist ja witzig. Also hat die Lüge auch was Positives, wenn man es so sehen will.
Sie spornt uns an. Ja, in dem Sinne hätte die Lüge tatsächlich was Positives.
Philipp Gerlach, Sozialpsychologe, hat sich für seine Doktorarbeit 2,5 Jahre lang Studien über das Lügen angeguckt und gemerkt, sind auch einige Ungereimtheiten dabei. Deshalb hat er über 500 Studien analysiert und geguckt, was dabei rausgekommen ist. Und ihr habt es gehört, unter anderem, dass Männer ein bisschen häufiger lügen als Frauen und auch, dass zum Beispiel in Kulturkreisen, in denen Korruption an der Tagesordnung ist, auch mehr gelogen wird.
Deutschlandfunk Nova.
Lügen ist mein Thema heute Abend, aber wie ist es denn mit dem Gegenteil? Also radikal immer ehrlich zu sein. Christoph Fink hat vor 4 Jahren sein Leben radikal geändert und lebt seitdem radikal ehrlich, sagt er. Und meint damit unter anderem, er sagt allen Leuten und besonders Frauen immer direkt die Wahrheit ins Gesicht. Also ich persönlich denke ja, so eine kleine Notlüge aus Höflichkeit oder weil ich einfach keinen Bock habe, alles auszusprechen, ist schon mal okay. Geht für dich aber gar nicht, oder Christoph?
Das würde ich nicht. Also bei allen Leuten immer möchte ich gleich widersprechen. Es gibt durchaus Gedanken, die ich nicht sofort ausspreche.
Das, hast du ein Beispiel für die Gedanken, die du nicht sofort aussprichst? Weil radikal ehrlich ist für mich radikal ehrlich. Also habe ich dich auch verstanden eigentlich, dass du das alles, was dir so durch den Kopf schwirrt, auch sagst.
Ich kann zum Beispiel als Beispiel nennen, wenn mein Sohn ein Bild malt und ich finde es hässlich, dann würde ich das nicht sofort hässlich nennen.
Das ist ja nett. Ich glaube, du könntest ihn auch extrem verstören, wenn du das machen würdest.
Ja, also ich halte mich durchaus mit Kindern zurück und durchaus auch mit Personen, die ich zum ersten Mal sehe. Okay. Wo ich die Grenze ziehe, ist mit meiner Freundin, mit meiner Familie, gibt es keinen Gedanken und kein Gefühl, dass ich zurückhalte.
Mhm. Also für dich heißt radikal ehrlich im Grunde genommen, dass du deine Gefühle ausdrückst.
Und die Gedanken, die hängen ziemlich zusammen. Mhm. Man kann die gar nicht richtig trennen. Und was ich ganz deutlich empfehle, auch als Trainer, wenn ich jemanden regelmäßig sehe, also den Chef, den ich einmal in der Woche begegne, dann reagiert mein Körper, wenn ich lüge, einfach mit Enge und Anspannung. Und ich empfehle, das zu konfrontieren und die Gedanken und die Gefühle auszusprechen, die Spannung dadurch noch mehr zu verstärken und dann zu erleben, wie das Ganze vergeht und ich der gleichen Person mit einem guten Gefühl in meiner Brust ins Gesicht schauen kann.
Aber vielleicht kann dein Chef dir nicht mehr mit einem guten Gefühl in der Brust ins Gesicht schauen, weil er denkt, was ist das denn für ein Typ? Warum erzählt er mir Sachen, die mich eigentlich gar nichts angehen, beziehungsweise ich gar nicht wissen will? Also es gibt ja auch bestimmte Hierarchien, weißt du? Also ich glaube, gerade bei einem Chef undiplomatisch zu sein, ist kann halt auch nach hinten losgehen für den einen oder anderen, ne? Gerade in der Konstellation finde ich persönlich es total schwierig, nicht ab und zu mal ein bisschen diplomatisch notzulügen.
Ja, das ist eine ganz typische Ausrede, wo die ganze Aufmerksamkeit zum Chef rübergeht und ich mich in Fantasiewelten flüchte, wie es dem geht und was der wohl denkt. Und wenn ich das mit Klienten ergründe, dann ist dahinter einfach nur Angst. Und ich kann wieder über meine Angst ehrlich sein. Ich kann das Gespräch schon anfangen mit. Ich habe richtig Angst vor den Konsequenzen und ich habe Angst, sie zu verletzen und ich habe Angst, dass sie sich an mir rächen, wenn ich jetzt ehrlich bin. Und dann kann ich auch die Angst in meinem Körper spüren und erlebe, wie die meistens ziemlich schnell vergeht.
Sag mal, Christoph, ganz ehrlich, wann hast du denn das letzte Mal gelogen? Also, du sagst ja so Notlügen gegenüber deinem Sohn, die lasse ich jetzt mal außen vor. Ne? Also ich meine so die wirklich...
Ich weiß es. Ich bin mit meinem Sohn beim Kinderarzt und der sagt hier beim nächsten Mal das Impfheft bitte mitnehmen. Und wir haben uns entschieden, ihn nicht weiter zu impfen. Und ganz klar habe ich das nicht ausgesprochen in dem Moment, habe es mir bequem gemacht und bin einfach gegangen.
Ach, du hast gar nicht drüber geredet?
Ja.
Und bringst das nächste Mal das Impfheft nicht mit und sagst, er wird nicht mehr geimpft oder wie?
Also wird wohl zu einem Konflikt kommen, der dann auch geklärt werden muss. Und also ich kann sagen, der Unterschied zu früher, vor 4 Jahren, wo ich radikale Ehrlichkeit gar nicht kannte und also es normal fand zu lügen, wenn ich jetzt merke, dass ich zum Beispiel das Thema lange mit mir herumschleppe und schlecht schlaf deswegen und bei den Gedanken an neue Termine mein Magen zwickt, dann ist das für mich ein Grund, das zu klären.
Okay, also radikal ehrlich ist jetzt, versuche es mal gerade zu fassen, radikal ehrlich ist für mich jetzt nicht, nach deiner Definition jetzt nicht das klassische Lügen, sondern das ist einfach seine Gefühle, seine Ängste, einfach alles, was man so in sich drin hat und vielleicht hinter einer Notlüge sonst verstecken würde, rauszulassen, oder? Habe ich das richtig verstanden? Das ist radikal ehrlich, ne?
Wenn ich es selbst definieren würde, dann ist es die Bereitschaft, mit Leuten, die mir nahestehen, absolut transparent zu sein. Das heißt, ich äußere meine Absichten, meine Wünsche, meine Erwartungen, meine Gefühle und mein Wissen über bedeutende Fakten und meine Gedanken.
Okay, aber das kann man doch auch machen, wenn man ab und zu mal eine Notlüge benutzt. Kann man das doch auch machen. Zu meinen Freunden kann ich doch transparent sein, bei allen anderen benutze ich dann ein paar Notlügen. Ist das verwerflich dann? Oder?
Ich will gar nicht moralisieren. Ich will nicht sagen, dass das eine verwerflich ist. In Kursen möchte ich den Leuten deutlich machen, welchen Preis sie dafür bezahlen, wenn sie manipulieren, Fakten verheimlichen, Gedanken und Gefühle zurückhalten. Und der Preis ist in intimen Beziehungen massiv größer, als wenn ich einmal im Jahr aufs Amt gehe und eine Zahl aufrunde.
Okay, jetzt sag mal, du hast ja gerade gesagt, dass du bis vor 4 Jahren anders gelebt hast und auch mal ein bisschen rumgeflunkert hast und das Lügen zu deinem Alltag gehört hat. Wie haben denn die Menschen reagiert, nur ganz kurz, die das erste Mal mit dir konfrontiert waren, als du radikal ehrlich gewesen bist, ganz plötzlich? Da musst du ja mit irgendwem gegenüber, musst du ja mal radikal ehrlich gewesen sein. Wie haben die reagiert?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich hatte eine Liste mit 9 Personen, bin von meinem ersten Workshop zurückgekommen, war fest entschlossen, mit denen alles zu klären, alle Gedanken, Fakten, Gefühle auszudrücken, alles nachzuholen. Und 7 von denen haben sich nur gefreut. Und ich habe Sachen gehört wie, geht mir genauso. Oder ich habe es mir schon immer gedacht. Mhm. Und eine Person hat eine Plastikflasche nach mir geworfen und ist weggerannt.
Okay.
Hat aber am nächsten Tag angerufen und hat gesagt, ja, war ein bisschen viel. War ein bisschen viel und gleichzeitig toll, mich interessiert der Rest, lass uns wieder treffen und weiterreden.
Christoph, jetzt mal rein privat nochmal, bevor wir zu den Seminaren kommen. Wie hat denn dein Umfeld reagiert auf deine radikale Ehrlichkeit? Du hast ja vorher anders gelebt.
Ja, also ich hatte eine Liste 9 Personen, denen ich alles erzählen will, die ganze Vergangenheit.
Ja, das hast du ja eben schon erzählt, aber das war doch im Seminar, oder habe ich das falsch verstanden? Aber was ist denn mit deinen Freunden, deiner Freundin, deiner Familie gewesen? Wie haben die reagiert?
Also ich habe das große Glück, dass meine jetzige Freundin gesagt hat, geil, radikale Ehrlichkeit, genau das möchte ich. Erzähl mir alles.
Mhm. Und sie macht das auch, ja?
Ja.
Okay.
Wir sind uns verdammt schnell sehr nahe gekommen und es gab einfach nichts mehr zu verstecken und viel Vertrauen, große Verbundenheit. Und auch jetzt sind wir so eingespielt und es gibt so viel, also wir haben unsere Intuition über 4 Jahre trainiert. Das heißt, sie weiß genauso gut, was ich tue, was ich will, wie ich selber. Und er muss sich nicht stressen, ob ich in Wirklichkeit was anderes meine, wenn ich mich ausdrücke.
Jetzt hast du eben gesagt, bei deinem Seminar, eben bei dieser Nummer mit den 9 Personen, da hat jemand eine Flasche nach dir geworfen. Wie kommt es dazu, dass einem jemand eine Flasche hinterher schmeißt?
Ja, Menschen wollen bestimmte Dinge einfach nicht hören. Und es gibt Worte, die wir nicht hören wollen und Fakten und Gesichtsausdrücke, die wir nicht sehen wollen. Und ganz praktisch war das meine Ex-Freundin, die ich seit vielen, vielen Jahren kannte, sich viel angesammelt hat und das natürlich eine sehr emotionale Sache war, wenn ich das plötzlich ausspreche.
Ach, die saß bei dir mit im Seminar oder wie? Deine Ex-Freundin?
Das war alles nach dem Seminar.
Okay.
Also in einem typischen Seminar erzählt jeder Teilnehmer seine Lebensgeschichte mit der Intention, sie danach aus seiner Familie, Partner, Freunden, Ex-Partnern zu zeigen. Und den Rest des Seminars üben wir, Emotionen auszudrücken und mit den Konsequenzen klarzukommen.
Okay, also dann setzt ihr euch, voreinander hin und guckt, wie ärgerlich jemand reagiert, wenn der andere ihm Sachen an den Kopf knallt, verbal oder wie?
Genau, und wir spüren uns richtig körperlich und bemerken, welche Reaktionen wir ganz zwanghaft vermeiden wollen und wie beschwichtigend wir sind und wie viel Angst wir davon haben, dass sich jemand wegdreht oder dass jemand sauer auf uns werden könnte.
Also ich entnehme dem, um radikal ehrlich zu sein, muss man erstmal ehrlich zu sich selbst sein, oder? Also zu dem anderen radikal ehrlich zu sein, muss man erstmal ehrlich zu sich selbst sein.
Ich würde eher widersprechen. Die meisten Leute benutzen, ich muss erstmal ehrlich zu mir selbst sein, als Ausrede, um den Kontakt mit anderen zu vermeiden. Aber ich kann jeden Moment immer jetzt ehrlich sein und berichten, was ich wahrnehme. Und ich denke immer was, ich sehe immer was, ich spüre immer was. So radikale Ehrlichkeit bedeutet im Jetzt berichten, was ich spüre, denke und wahrnehme.
Kannst du das mal konkretisieren? Kannst du mal ein Beispiel nennen?
So, ich gerade schaue auf den Monitor vor mir und sehe einen Kussmund von meiner Freundin. Ich spüre das Handy an meinem Ohr und meine Gedanken sind, dass ich lustig und unterhaltsam sein will und Angst habe zu langweilen.
Okay, ja, aber das ist ja eigentlich ein Tatbestand, den du im Grunde genommen wiedergibst. Weißt du, ich meine? Aber das zu sagen ist ja nicht schwierig oder da vergibst du dir ja nichts, weißt du, ich meine? Oder meinst du diese Nummer, dass du gesagt hast, du willst witzig sein und hast aber Angst, dass du langweilig bist, dass es viele Menschen gibt, die sich das schon nicht trauen zu sagen?
Ja, ich bin ganz überzeugt, besonders den Situationen, die spannend sind, verheimlichen wir unsere Intention. Und wir spannen unseren Brustkorb an, unterdrücken unsere Atmung, um irgendeine Rolle zu spielen, irgendwie zu wirken, um dann hintenrum zu bekommen, was wir wollen, ohne es zuzugeben.
Okay, dann gebe ich jetzt mal zu, ich habe was gesehen aus deinem Seminar. Ich habe mir das natürlich im Vorfeld angeguckt. Da hast du zu einer Teilnehmerin gesagt, ich finde, du siehst total gut aus. Ich habe eben auf meinem Bett gelegen und habe gedacht, mit dir hätte ich gerne Sex. So, wie findest du das? Und ich frage mich jetzt, wie findet das deine Freundin, wenn du solche Sachen zu Teilnehmerinnen sagst, die ja offen und ehrlich sind?
Und das ist so spannend, da gibt es keine pauschale Antwort. Also es hängt davon ab, wie sie sich an dem Tag fühlt, wie unser Verhältnis ist, ob sie die Teilnehmerin mag, ob sie eifersüchtig ist oder nicht, ob sie sich als attraktiver bewertet oder nicht, ob sie Vertrauen zu der Person hat. Also es gibt so viele Faktoren und wir können das nicht in Gedanken vorhersehen.
Okay.
Also radikale Ehrlichkeit führt zu einer Menge Überraschungen und die meisten Gedanken, mit denen wir uns jahrelang begrenzend einsperren, sind unnötig.
Okay, habe ich verstanden. Christoph, ich sag schon mal danke. Hat Spaß gemacht, du hast nicht gelangweilt. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Christoph Fink hat ein Buch gelesen, Radical Honesty von Brad Blanton. Und das hat ihn dazu motiviert, sein Leben zu ändern und selbst radikal ehrlich zu leben. Und in Seminaren bringt er das allen, die auch so leben wollen, bei.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Hamm, bewaffnet mit einem Pürierstab und maskiert mit einem Motorradhelm, hat eine Unbekannte eine Spielhalle im nordrhein-westfälischen Hamm überfallen. Allerdings musste sie kurz darauf ohne Beute wieder abziehen. Nach Polizeiangaben von heute Morgen hatte die Frau in der Nacht unter Vorhalt des in einem Jutebeutel versteckten Küchengeräts von einem Mitarbeiter Bargeld gefordert. Der 56-Jährige habe sich unbeeindruckt gezeigt, hieß es. Er habe der Frau den Beutel samt Pürierstab abnehmen können und sie aus der Spielhalle befördert. Sie flüchtete zu Fuß. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Raubes.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.